Kapitel 5. Erpressung am Bosporus. Eine Istanbul-Reise im Januar 2012. Günstiges Reisen erfordert gelegentlich Spontanität. Und als ich beim obligatorischen Sonntagsstöbern auf den einschlägigen Internetseiten ein Angebot für einen dreitägigen Istanbul-Trip für 150 Euro inklusive Hotel und Frühstück entdeckte, war eine schnelle Reaktion erforderlich. Da es zu diesem Zeitpunkt häufiger Gutscheinaktionen gab, bei denen man für 10 Euro einen Wertgutschein über 100 Euro erhielt, galt es schleunigst, die Spielpläne zu prüfen, und tatsächlich sollten Dienstag und Mittwoch gleich zwei Erstligaspiele in Istanbul stattfinden. Es gab nur den kleinen Haken, dass ich 24 Stunden später schon im Flugzeug sitzen würde, was eine ausgiebige Planung erschwerte und es unmöglich machte, Mitfahrer zu finden, weil der Großteil entweder chronisch pleite oder an den festen Arbeitszeiten gebunden war. Vom Preis hypnotisiert überwand ich sämtliche Hürden des Buchungsprozesses und für 50 Euro wartete am nächsten Tag ein kleines Abenteuer auf mich. Mein erster Trip als Alleinreisender. Trotz des abendlichen Starts der SunExpress-Maschine begab ich mich schon um die Mittagszeit zur Autobahnraststätte in unmittelbarer Nähe meines idyllischen Wohnorts. Die A1 nach Köln leidet unter der Woche an einem erhöhten Verkehrsaufkommen und wenn man per Anhalter reist, muss man sowieso etwas mehr Puffer einplanen. Leider handelt es sich bei meinem Startpunkt um einen Autohof unweit der Autobahn, wo sich Autos zum Tanken oder Pausieren einfinden, die in beiden Richtungen unterwegs sind. Nach 20 Minuten habe ich jemanden gefunden, der mich sogar bis auf die A1 brachte und somit ein überpünktliches Erscheinen in der Domstadt sicherte. Sobald dir beim Trampen der Autobahnwechsel gelingt und man sich auf der Autobahn befindet, die zum Zielort führt, geht es meistens unerwartet flott. Vor allem, wenn man nur Menschen anspricht, die mit Luxuskarren durch die Gegend fahren. Klingt absurd, aber es klappt. Bis Remscheid hat mir ein Herr mittleren Alters im Jaguar von seiner Berufung erzählt, Standvorrichtungen für Kühe zu entwickeln, damit diese qualitativ hochwertigere Milch abgeben, was sich augenscheinlich als ziemlich profitables Geschäft entpuppte. Ab Remscheid ging es dann nur wenige Minuten später auf der Rückbank zweier Geschäftsmänner weiter, die das Gaspedal des Audis ordentlich durchdrückten und mich unweit der Innenstadt rauswarfen. Nach einer Stippvisite rund um den Dom transferierte mich die S-Bahn zum Flughafen und kurze Zeit später befand ich mich samt meines Gepäcks in Form eines handlichen Groundhopping-Rucksacks und hob ab in Richtung Bosporus. Meine Sitznachbarin im Rentenalter reiste ebenfalls alleine und verwickelte mich schon relativ schnell in ein Gespräch. Die Frau wirkte sympathisch, weil sie laut eigener Aussage keine Lust auf eine klassische Arbeit hat und ihr Geld damit verdient, Flohmärkte zu besuchen, um dort vermeintlichen Ramsch zu kaufen, der mehr wert ist, als die Verkäufer denken. Diese Dinge verkauft sie zum Teil für das Zehnfache weiter. Sie fliegt mehrfach im Jahr in ihre Lieblingsstadt nach Istanbul und reist jedes Mal mit zwei Gepäckstücken, dessen Inhalt vor Ort an finanzschwache Menschen verteilt wird. Bei dieser Reise ärgerte sie sich allerdings über eine Flughafenumbuchung, da sie eigentlich eine Reise zum Atatürk-Flughafen gebucht hatte, der allerdings kurzfristig auf dem Flughafen Sabiha Gökçen im asiatischen Teil umdisponiert wurde. Asiatischer Teil? Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht mal, dass sich Istanbul auf zwei Kontinente aufteilt. Woher auch? Ich hatte mich nie mit Istanbul beschäftigt, die Reise keine 24 Stunden vorher gebucht und kannte im Prinzip nur die bekannten Fußballvereine der Stadt, was ich allerdings erst im Landeanflug so richtig realisierte. Immerhin konnte ich mir den Wechselkurs vom Euro zu Lira merken, der an den Wechselstuben am Flughafen unterirdisch schlecht angeboten wurde. Wer unbedingt mal einen Wertverlust seiner Devisen erleben möchte, sollte ja eine hohe Summe Geld eintauschen. Allen anderen empfehle ich den Geldtausch in einer der vielen Buden in der Innenstadt, die noch etwa zwei Transferstunden von mir entfernt lagen. Vor dem Airport lernte ich eine Reisegruppe deutscher Studenten kennen, die mir die Kosten der Busfahrt vorstreckten und nachdem sich der Bus durch den Verkehr kämpfte, überquerten wir die Brücke der Märtyrer des 15. Juli, die tatsächlich die europäischen und asiatischen Erdplatten miteinander verbindet. In der Stadt wechselte ich zunächst Geld, zahlte die Studenten aus und suchte mir einen Stadtplan, um die Unterkunft zu lokalisieren. Heute grenzt es für mich an ein Wunder, dass ich sämtliche Aufgaben auch ohne Smartphone meisterte und nur 30 Minuten später begrüßte mich ein netter Mitarbeiter der Hotelrezeption und übergab mir die Schlüssel für das gebuchte Einzelzimmer. Der Plan, mich für eine halbe Stunde auszuruhen, scheiterte kläglich und nach über 3 Stunden Schlaf weckte ein akutes Hungergefühl meinen Körper weit nach Mitternacht. Ich verließ das Hotelzimmer in der Hoffnung, eine geöffnete Imbissbude zu finden und stellte wenige Minuten später fest, dass es schwieriger war, einen geschlossenen Laden zu finden, wohlgemerkt unter der Woche, um 1 Uhr nachts. In Klamottenläden herrschte noch Betrieb, in den Bars floss literweise Ayran und beim Friseur kreiste wie selbstverständlich der Rasierer und der Kunde wartete auf die entscheidende Frage: Bisschen Gel? Wahnsinn, was ist hier denn los, liebe Nachtschwärmer? Ich deckte mich in einem Supermarkt mit Lebensmitteln ein, setzte mich auf einen belebten Platz und genoss dieses geniale Flair der Stadt bis tief in die Nacht. Am nächsten Morgen klingelte der Wecker bereits früh, da einige Sehenswürdigkeiten auf der Agenda standen, die allerdings am heutigen Tag nicht von mir besichtigt wurden, weil ich in der Innenstadt eine unscheinbare Person nach Feuer fragte. Derjenige zeigte sich der deutschen Sprache mächtig, weil er laut eigener Aussage in Mannheim lebte und lud mich auf einen Tee ein, was ich in dem Moment auch nicht abschlagen wollte, da ich zum einen keinen Gesprächspartner hatte und mir noch ein paar wertvolle Geheimtipps erhoffte. Wir kehrten in einen kleinen Teeladen ein, der weniger gut besucht war, quatschten über Gott bzw. Allah und die Welt, ehe mir der gute Herr plötzlich anfing zu berichten, dass er sein Geld beim Drogendealen verdient. Er zündete sich daraufhin einen Joint an und ich zog anstandshalber zweimal leicht, was mich in den Morgenstunden schon ziemlich anekelte. Ich fand die Geschichten dennoch spannend und löcherte ihn mit Fragen. Er erklärte mir, dass die Gebiete für Dealer streng abgesteckt sind und für den Fall, dass jemand die Grenzen nicht beachtet, zog er ein Klappmesser aus der Seitentasche seiner Hose und grinste etwas verschmitzt. Zu dem Zeitpunkt betrat ein jüngerer, breitgebauter Mann den Laden. Er hatte kurze Haare, einen Dreitagebart, trug eine schwarze Daunenweste über seinem grauen Pullover. Er begrüßte meine dubiose Bekanntschaft, setzte sich aber alleine an einen der Nachbartische und durchstöberte eine Tageszeitung, während mein neuer Freund mir erzählte, dass er mit der Polizei im Viertel zusammenarbeitet. Langsam roch ich den Braten, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand in einer Stadt, die 15 Millionen Einwohner beherbergt, jeden Polizisten kennt. Zudem war mir dieser andere Typ total suspekt und ich begann zu verstehen, dass der Türsteherverschnitt sein Komplize war, wobei ich die Absichten der beiden noch nicht verstand und versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Vielleicht wollte er mir auch nur Drogen verkaufen, aber wozu dann dieser ganze Bohai mit dem Tee? Einfach nichts anmerken lassen und warten, was passiert. Drogen wie Cannabis haben meiner Meinung nach eine Daseinsberechtigung, dennoch hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung, an welchen Kriterien ich nun die Qualität bewerten könnte und spielte bei meinen Zügen eine entsprechende Euphorie vor. Wenige Minuten später bat mich der Typ dann tatsächlich, die Ware zu zahlen, was ich allerdings ablehnte, aus mangelndem Interesse an einem Kauf, bis ich realisierte, dass er mich für die zwei Züge abkassieren wollte, und zwar umgerechnet mit 200 Euro. Ich glaube, es hagelt. Ich willigte der Zahlung geistesgegenwärtig ein und zeigte sogar großes Verständnis für sein Handeln, weil es in der Türkei schwierig ist, Geld zu erwirtschaften und weil ich Teil einer reichen Gesellschaft bin. Ich habe ihm weiter Honig ums Maul geschmiert, allerdings gesagt, dass wir erst zu einem Bankautomaten gehen müssen, da ich verständlicherweise nicht so viel Bargeld in der Brieftasche habe. Wir standen also auf und gleichzeitig erhob sich das türkische Muskelpaket am Nachbartisch, der allerdings von meinem Erpresser beruhigt wurde und letztendlich auf seinem Platz blieb. Mein erster Plan ging auf, denn der Typ fühlte sich sicher und war davon überzeugt, in den nächsten Minuten 200 Euro reicher zu sein, während ich davon überzeugt war, dass es in den nächsten Minuten zum Schlagabtausch kommt. Ich war zwar fest entschlossen, diesen Typen umzunieten, hatte aber ein großes Problem, denn die Straßen sind durchgehend belebt und kein Passant kannte unsere Vorgeschichte. Es wird also etliche Zeugen geben, die beobachten, dass ich einen älteren Mann gewaltsam zu Boden bringe, da die Alternative, bloß wegzulaufen, zu gefährlich erschien, wegen des riesigen Messers in der Hosentasche. Auf dem Weg zur Bank schwirrten mir 1000 Gedanken durch den Kopf. Mein Pulsschlag lag weit über 180 und die eigentliche Schwierigkeit bestand darin, weiterhin den naiven Touristen zu mimen. Ich kann im Nachgang nicht sagen, wie lange dieser Spaziergang gedauert hat und hatte später Filmrisse, die sich nach und nach erst wieder zusammenfügten wie ein Puzzle. Selten zuvor hatte ich mich in eine so unangenehme und ausweglose Situation manövriert und kurzzeitig überlegte ich sogar, das Geld anstandslos zu überreichen. Wobei mir im gleichen Moment einfiel, dass mein Kontostand maximal bei 30 Euro liegt. Als er mir die Bank zeigte, schoss weiteres Adrenalin in meinen Körper. Jetzt musste alles blitzschnell gehen. Wir gingen die Straße runter und ich wartete, bis mein Erpresser einen Schritt Vorsprung hatte. Dann trat ich ihm mit voller Kraft die Beine weg und schubste ihn gleichzeitig auf die Straße, sodass er sämtlichen Halt verlor und wie eine überfahrene Katze auf der Straße lag. Die Fanzine-Formulierung, den Boden küssen, traf wohl selten besser zu. Danach begann ein Sprint durch Istanbul, wobei ich nicht sagen kann, ob irgendwer hinterhergelaufen ist oder irgendwas nachgerufen hat. Ich hatte einen Tunnelblick und hörte nicht auf zu rennen. Rechts, links, möglichst alle etwaigen Verfolger abhängen, bis ich plötzlich wie in einem schlechten Film vor einem meterhohen Zaun stand, den ich dank eines Müllcontainers überwinden konnte. Jedoch verhakte sich meine Hose im Zaun und riss bis zum Oberschenkel auf. Auf der Love Parade sicher ein salonfähiges Outfit. Hier eher unvorteilhaft, wenn man nicht auffallen möchte. Ich bin, warum auch immer, in ein Hochhaus gelaufen und schaffte es nach etlichen Stockwerken auf das Dach und habe nach kurzer Zeit mehrfach gekotzt. Ich versuchte mich zu beruhigen, aber meine wirschen Gedanken gaben mir nicht mal ansatzweise die Möglichkeit dazu. War das Messer in der Hosentasche vielleicht geöffnet und der Typ hat sich daran aufgespießt? Wird schon mit einem Bild nach mir gefahndet? Macht es Sinn, sich in den asiatischen Teil abzusetzen, weil dort vielleicht andere Gesetze gelten? Wahnsinn. Satte 2 Stunden verweilte ich auf dem Dach, schoss noch ein paar Fotos, weil mir die Story sowieso niemand glauben würde, und ging zu meinem Hotel, was ich natürlich im Smalltalk genannt hatte. Fast hätte ich mich in ein Taxi gesetzt, aber für diesen Bastard wollte ich keinen Cent ausgeben. Mittlerweile schaffte es die Wut zum dominierenden Gefühl in meinem Körper. Rationales Denken war zu dem Zeitpunkt völlig ausgeschlossen. Mit der geballten Faust in der Hosentasche näherte ich mich entschlossen dem Hotel. Und vor der letzten Kurve schoss wieder dieses Adrenalin und ein unglaubliches Angstgefühl in meinen Körper. Doch niemand stand vor dem Hotel. Ich habe dem Mitarbeiter gesagt, dass er niemandem meine Zimmernummer geben darf. Und er bejahte meine Aufforderung sichtlich irritiert. Das Schlimmste zu diesem Zeitpunkt war, dass ich niemanden zum Reden hatte und ich konnte unmöglich meine Eltern anrufen, da diese vor Sorgen bis zu meiner Rückankunft nicht mehr geschlafen hätten. Ich legte mich hin, verdrückte einige Tränen und ärgerte mich tierisch über das Erlebte. Vor allem, weil der Abzocker sicher tagtäglich Alleinreisende mit seiner Masche abzieht und schon etliche Urlaube versaut hat und vor allem einen falschen Eindruck über das Land und die Leute vermittelt. Ich hatte Angst, das Hotel zu verlassen. Aber König Fußball wird kaum auf mich warten. Und so kaufte ich mir zur Tarnung eine Mercedes-Kappe und redete mir ein, dass man mich so leicht nicht wiedererkennen wird. Am mittlerweile abgerissenen Inönü-Stadion von Beşiktaş steppte bereits der Bär. Etliche Schwarz-Weiße strömten zu den Eingängen. Ich hatte einen der günstigen Sitzplätze in der Ecke gewählt. Und mein Nebenmann stellte mir eine Frage, die ich aufgrund meiner mangelnden Sprachkenntnisse nicht beantworten konnte. Nun interessieren sich auch seine Freunde für den Fremden und jemand hat mich auf Englisch über meine Beweggründe ausgefragt. Ich habe einfach die Wahrheit erzählt und gesagt, dass ich die YouTube-Videos gesehen habe, wo der Vorsänger auf dem Platz steht und das komplette Stadion einheizt. Ich habe den Jungs erklärt, dass ich diesen Moment einfach gern mal live erleben möchte und das fanden die Beşiktaş-Fans so bewundernswert, dass es sich im halben Block rumsprach. Kurze Zeit später wurde ich mit Nüssen, Cola und einem Schal ausgestattet und beim beeindruckenden O Beşiktaş-Gesang vor dem Spiel war man natürlich gezwungen mitzumachen und etliche Hände zerrten an mir rum. Ansonsten blieb das Spiel stimmungstechnisch hinter meinen Erwartungen zurück, da ich mir irgendwie mehr Heißblütigkeit auf den Rängen versprach. Bei einem durchschnittlichen Bundesligaspiel ist definitiv mehr los und das trotz eines 3-2-Sieges inklusive zweier Treffer des ehemaligen Bundesligaspielers Hugo Almeida. Wobei die Fanszene sicher auch in der Lage sein wird, noch einige Schippen draufzulegen. Nach dem Spiel erinnerte ich mich wieder an die Ereignisse des Vormittags und verzog mich mit einem kurzen Stopp an der Fressbude ins Bett zurück. Am nächsten Morgen wollte ich mich nicht weiter in den sicheren Hotelwänden verstecken, da niemand Istanbul verlassen sollte, ohne die berühmte Moschee Hagia Sophia, die Galata-Brücke und weitere Highlights der Stadt gesehen zu haben. So nahm ich das volle Touri-Programm samt einer Schifffahrt über den Bosporus mit. Istanbul ist eine unglaublich belebte Stadt und die riesigen Ausmaße bemerkte ich am Nachmittag, als meine Reise zum Olympiastadion führte. Bevor die Olympia-Experten nun krampfhaft nach einer Olympiade in Istanbul suchen, lasst euch gesagt sein, dass diese dort nie stattgefunden hat, der Staat aber bereits präventiv ein überdimensionales Stadion auf einer ehemaligen Mülldeponie mit einer Kapazität von 75.000 Zuschauern in der Peripherie Istanbuls gebaut hat. Unter Groundhoppern kursierten zu diesem Zeitpunkt skurrile Geschichten bezüglich der Anreise, da sich die U-Bahn noch mitten im Bau befand und es auch keinen wirklichen Busplan gab. Als mein Freund und Kupferstecher, der Söster, hier aufschlug, berichtete er davon, eine 8-spurige Autobahn überqueren zu müssen, ehe er im dichten Gras dahinter auf eine Schlange traf, während eine andere Reisegruppe das Stadion aus weiter Ferne erspähen konnte, jedoch irgendwann vor einem riesigen Abgrund stand. Ich fuhr also bis zur letzten U-Bahn-Station und fragte mich durch, um grob in die richtige Richtung zu laufen. Und selbst 90 Minuten später war kein Stadion in Sicht. Ein internetfähiges Mobiltelefon hatte es zu dem Zeitpunkt noch nicht in mein Reiseequipment geschafft. Allerdings vergewisserten mir einige Passanten, dass die Himmelsrichtung stimmt, mein Plan jedoch relativ bescheuert sei. Da mein Zeitpolster auch so langsam dahinschmolz, ging ich zu Plan B über, der vorsah, einen der Fenerbahce Shuttlebusse anzuhalten. Der Verein hatte im Vorfeld einige Busse zum Olympiastadion organisiert, die minütlich an mir vorbeirauschten. Zum richtigen Zeitpunkt habe ich mich mit erhobener Hand wie ein Verkehrspolizist auf die Straße gestellt und der Busfahrer öffnete wortlos die Tür und kutschierte mich und weitere Fener-Fans zum Stadion. Ich begab mich auf die Heimtribüne der überdimensionierten Schüssel, wo sich beim durchschnittlichen Ligaspiel keine 1000 Gestalten verirren. Istanbul BB heißt mittlerweile Istanbul Başakşehir und hat aufgrund der Vereinsgeschichte bzw. der kaum vorhandenen Vereinsgeschichte kein gutes Standing in der türkischen Fanwelt, ähnlich wie Hoffenheim oder RB Leipzig in Deutschland. Die Nähe des Vereins, der aus einer Betriebsmannschaft der Stadtverwaltung Istanbuls entstand, zum türkischen Machthaber Erdogan, ist nicht von der Hand zu weisen. So wird einigen der namhaften Sponsoren eine Nähe zur AKP-Partei nachgesagt. Und der Vereinspräsident steht in einem familiären Verhältnis zu Erdogans Ehefrau. Obwohl der Club fast 10 Jahre nach meinem Besuch um die türkische Meisterschaft spielt, hat sich die Zuschauerresonanz nur marginal verändert. Mittlerweile spielt man in einer neuen Arena, im Stadtteil Başakşehir hier, einem modernen Bezirk etwas außerhalb des Stadtzentrums. Zurück im Olympiastadion stattete ich mich mit Sonnenblumenkernen aus und beobachtete gespannt das Treiben der 8000 Gästefans auf den Rängen. So wirklich überzeugen sollte mich der Support von Fenerbahçe auch nicht, wenngleich sich der Spielverlauf nicht wirklich stimmungsfördernd erwies. Immerhin gelang Fenerbahçe der 1:0-Treffer, sodass die Busfahrt mit den Gästefans sehr angenehm verlief. Nach wenigen Stunden Schlaf brach ich mitten in der Nacht zum Flughafen auf. Und trotz der misslichen Situation zu Beginn der Tour hat mir diese pulsierende Metropole doch wahnsinnig gut gefallen.